time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen bei einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Der Tod eines Kindes ist so ziemlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Doch was, wenn der Vater oder die Mutter selbst vor der Anklagebank stehen, weil sie verdächtigt werden, ihr Kind umgebracht zu haben?
Sogenannte Schütteltraumata gehören zu den häufigsten nicht natürlichen Todesursachen bei Babys. Werden Babys zu heftig geschüttet, kommt es schnell zu tödlichen Verletzungen, vor allem im Nacken. Pro Jahr müssen in Deutschland schätzungsweise 400 Säuglinge und Kleinkinder deswegen behandelt werden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.
Wir sprechen heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz über das Thema und warum deswegen nun sogar das Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz geändert wurde. Hallo Rolf.
Ich grüße euch.
Warum ist das Thema so besonders, dass jetzt sogar das rheinland-pfälzische Gesetz geändert werden muss?
Vielleicht muss man da mal klarstellen, dass es so häufig nun auch nicht vorkommt. Geschätzt sind es 200 bis 300 Fälle von Schütteltraumata, die jährlich in deutschen Kliniken behandelt werden. Etwa jedes vierte Kind, so die Schätzung, stirbt daran. Andere haben natürlich bleibende Schäden anschließend. Dazu kommt natürlich noch eine Dunkelziffer. Um das klarzustellen, natürlich ist da auch jeder Fall einer zu viel, das ist gar nicht die Frage. In Rheinland-Pfalz ist man aber seit vielen Monaten schon daran gewesen, das Bestattungsgesetz zu ändern. Und da ist eben der Punkt Tod von Kleinkindern nur einer unter vielen. Es war also nicht der jetzige Fall oder die letzten Fälle mit verantwortlich dafür, dass das Gesetz geändert worden ist, sondern das war sowieso in der Mache. Was jetzt sich ändert beim Thema Tod von Kleinkindern ist, dass in Zukunft eben jedes verstorbene Kind bis zum 6. Lebensjahr generell obduziert werden muss, wenn leiseste Zweifel an einer Todesursache bestehen. Das war bis jetzt nicht der Fall. Es kommt hinzu, dass man das nicht leichtfertig macht. Es soll dann immer noch vorher eine zweite Leichenschau geben, bevor man sich dazu entschließt, das Kind dann zu obduzieren. Aber man will eben durch diese Obduktionspflicht bis zum 6. Lebensjahr auch möglichst viele ansonsten unentdeckte Schütteltraumata entdecken können. Das ist so der Hintergrund dieser eingeführten Obduktionspflicht für Kinder.
Warum meinst du, dass man das nicht leichtfertig macht? Was ist da vielleicht ein Grund, warum man da eher zögerlich oder vorsichtig vorgehen möchte?
Weil es ist ja schon ein sensibles Thema, wenn man sich in die Lage von Eltern versetzt, deren Kind womöglich gerade gestorben ist. Und dann kommt ein Arzt an und sagt, und jetzt wird das Kind noch obduziert. Und man stellt sich vor, dass dieses Kind jetzt aufgeschnitten wird, um eine eindeutige Todesursache zu finden. Da kann sich jeder vorstellen, dass da kein Elternteil begeistert von sein wird.
In diesem Jahr gab es zwei Fälle am Landgericht Trier, in denen es um Säuglingstode ging. Im ersten wurde der Angeklagte zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Was wissen wir zu dem Fall?
Ja, das war ein Fall, der sich im vergangenen Jahr, also im Jahr 2024, ereignet hat. Da hat ein 20-Jähriger das zweijährige Kind seiner Lebensgefährtin in Trier Süd so hart geschlagen und geschüttelt, dass das Kind einige Zeit später, es handelte sich glaube ich um 5 Wochen, in einer Mainzer Kinderklinik an den Folgen dieser Verletzung gestorben ist. Was der Mann dann später im Prozess gesagt hat, in einer wachsenden, überschäumenden Wut habe er mehrfach gegen Körper und Kopf des Kindes geschlagen und den Jungen geschüttelt. Und erst als der Zweijährige dann Krämpfe bekommen habe und bewusstlos gewesen sei, hat er dann nach eigenen Angaben bemerkt, was er angerichtet hat. Er hat dann Gegenmaßnahmen eingeleitet, also er hat seine Lebensgefährtin informiert, er hat den Notruf gewählt und versucht, das Kind noch mit kaltem, warmem Wasser wieder zu Bewusstsein zu bringen, aber es kam natürlich jede Hilfe zu spät.
Der Mann wollte das Kind also um jeden Preis ruhig stellen. Was hatte denn da die Obduktion ergeben?
Ja, das kam später im Gerichtsverfahren raus. Die Gutachterin sagte, wir sprechen hier von einem Fall von massivster, brutalster Gewalt, die angewandt worden sein muss. um das Kind tödlich zu verletzen, habe der 20-Jährige diesen Jungen in 5 bis 10 Sekunden bis zu 30 Mal heftig schütteln müssen. Also das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man das hört. Und nur so hätte es zu dieser tödlichen Hirnverletzung kommen können. Das Kind hatte auch mehrere Wirbelfrakturen. Man sieht also, er muss da schon mit brutalster Gewalt vorgegangen sein. Es waren dann auch wichtige Venen vom Rücken zum Hirn irreparabel abgerissen. So ist der Junge dann etwa 4 bis 5 Wochen nach der Tat auch gestorben im Krankenhaus.
Das klingt ganz, ganz furchtbar. Und für die Betroffene muss es total schrecklich gewesen sein, das Kind zu verlieren, an sich schon. Aber wie gehen denn dann die Eltern mit diesem Urteil um letztendlich?
Ja, genau so war es. Also die 25-jährige Mutter dieses Jungen, die lebte zum Zeitpunkt erst seit kurzem mit dem Angeklagten zusammen. Die hatten sich 3 Monate zuvor erst kennengelernt. Sie war schwanger von ihm und litt nach der Tat, so hat sie es dann im Prozess gesagt, an schweren psychischen Problemen. Sie machte damals eine Traumatherapie. Was schlimm hinzukam, war, dass ihr Umfeld damals sogar noch ihr die Schuld zugeschoben hat. Sie hat nach eigenen Angaben Morddrohungen bekommen und es hätte Hetzkampagnen gegen sie gegeben, erzählte sie im Gericht. Sie habe sich damals kaum aus dem Haus getraut. Das war eine ihrer Aussagen im Zeugenstand. Auch der leibliche Vater des Kindes, der 30-jährige Ex-Partner dieser Frau, der hat über schlimme Folgen geklagt im Prozess. Er sei 2 Monate anschließend krankgeschrieben gewesen. Er hätte Schlaf- und Konzentrationsprobleme sowie Essstörungen. Er funktioniere irgendwann, sagte der Mann im Zeugenstand, aber eine Therapie müsse er machen, sonst würde er es nicht mehr aushalten. Ein Satz ist mir da nicht aus dem Kopf gegangen. Der sagte, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich selbst merke, dass ich da nicht mehr alleine rauskam. Also er war fertig, obwohl das ganze Geschehen ja auch schon eine Zeit lang da zurücklag.
Das zeigt ja auch nochmal, wie unfassbar emotional solche Fälle sind. In dem Fall war es ja relativ eindeutig von Anfang an. Der Angeklagte hat die Tat gestanden, die Obduktion hat sich gedeckt mit seinen Aussagen. Diese Woche kam es dann in einem zweiten Fall zu einem Urteil vor dem Landgericht in Trier. Dabei wurde der Vater eines Kindes angeschuldigt, sein eigenes Kind zu Tode geschüttelt zu haben. Dieser wurde aber freigesprochen. Was war da los?
Ja, man muss da vielleicht zeitlich etwas zurückgehen. Der schreckliche Vorfall liegt inzwischen über 3 Jahre sogar zurück. Die Mutter war damals nicht zu Hause, als das Ganze passiert ist, sondern war mit dem anderen Zwilling beim Arzt. Und der Vater der beiden Jungs, der war halt mit dem Zwilling, der dann ums Leben gekommen ist, zu Hause. Dann hat er plötzlich gemerkt, so hat der Vater das vor Gericht erzählt, dass mit dem Sohn irgendwas nicht ganz koscher ist, dass er letztlich auch bewusstlos war, dass er Schleim im Mund hat. Er hat ihn daraufhin aufgehoben und hat gemerkt, dass er bewusstlos, leblos ist, dann will er den Notruf alarmiert haben und auch seine Frau. Und so kam dann auch die Rettungskette in Gang. Man hat dann später festgestellt, dass der Sohn tatsächlich keine Vitalfunktionen mehr hatte, nicht mehr atmete. Er wurde also wiederbelebt und wurde dann auch von dem Notarzt und den Rettern, die dort waren, nochmal zurückgeholt, also reanimiert, erfolgreich reanimiert zunächst.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, es ging dann weiter, dass aufgrund der Verletzungen, die in der Klinik festgestellt worden waren, man den Verdacht hatte, dass das Kind womöglich ein Schütteltrauma erlitten haben könnte. Es wurde dann ein Gutachten auch in Auftrag gegeben, das zu diesem Ergebnis kam. Später, als der Junge dann verstorben ist, er ist ja einige Zeit später im Krankenhaus gestorben, hatte dann die Rechtsmedizinerin auch nachgeschaut und kam auch zu dem Ergebnis, dass der Junge ein Schütteltrauma erlitten haben muss. Das Ganze wurde dann nochmal von einem weiteren Gutachter bestätigt. Und daraufhin ist der Vater eben später, das war eine ganze Zeit später nach diesem Vorfall, vorübergehend auch festgenommen worden. Er saß ja auch mehrere Monate in Untersuchungshaft. Und letztlich ist es dadurch dann auch zu dieser Anklage wegen Verdacht auf Totschlag gekommen, die ja jetzt in Trier verhandelt worden ist.
Was forderte denn da die Staatsanwaltschaft?
Ja, das Kuriose ist, dass an den 3 Prozesstagen oder an den vorausgegangenen 2 Prozesstagen, bevor es zu einem Urteil kam, Gutachter gehört wurden. Um es einfach zu sagen, 4 Mediziner wurden gehört zu diesen Verletzungen, die bei dem Jungen festgestellt worden sind. 3 Mediziner waren der Überzeugung, dass das Ganze durch ein Schütteltrauma hervorgerufen worden sei. Und ein Gutachter, den die Familie des Angeklagten bezahlt hatte, kam zu dem Ergebnis, dass er nicht aufgrund eines Schütteltraumas gestorben war, das Kind. Also von daher war es relativ spannend, was da bei einem Urteil herauskommen würde, beziehungsweise was die Staatsanwaltschaft fordern würde in einem solchen Fall. Wie gesagt, angeklagt war der Mann ja wegen Totschlags. Ja, umso überraschender war dann, dass tatsächlich der Staatsanwalt, der zuvor den 28-Jährigen wegen Totschlags angeklagt hatte, letztendlich auf Freispruch plädierte. Aber der Staatsanwalt, ich habe es eben gesagt, derselbe, der die Anklage auch verfasst hatte, hat im Prozess dann sehr detailliert erklärt oder in seinem Plädoyer sehr detailliert erklärt, warum er diesen Sinneswandel sozusagen hingelegt hat. Er blieb zwar bei der Schüttelthese, sagte also, der Mann hat auf jeden Fall das Kind geschüttelt, aber er räumte ein, dass sich das Kind eben in einer Notlage befunden haben könnte, weil es möglicherweise Erbrochenes wieder eingeatmet hatte. Dann habe der Vater eben sich in der Not nicht mehr anders zu helfen gewusst, als den laut Staatsanwalt bewusstlosen oder sogar schon toten Säugling zu retten. Das könne man dann aber nicht bestrafen, das sei keine Straftat, sondern allenfalls ein überzogener Rettungsversuch. Und deswegen hat auch der Staatsanwalt noch einmal, der vorher den Betroffenen angeklagt hatte wegen Totschlags, im Prozess schließlich auf Freispruch plädiert, genauso wie der Verteidiger.
Ist es denn normal, dass bei solchen Fällen mehrere Gutachter quasi ein Gutachten abgeben? Das waren ja 4 Stück dann.
Ja, das erste war kein Gutachten, sondern das war, ich habe es der Einfachheit halber als Gutachten bezeichnet, das war sozusagen die Diagnose des behandelnden Chefarztes im Trierer Krankenhaus. Das zweite war dann ein Gutachten, was in Auftrag gegeben worden ist, das Gutachten der Rechtsmedizin, also bei der Obduktion des Kindes. Und um dann ganz sicher zu gehen in diesem Fall, hat die Staatsanwaltschaft ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben bei einem ganz renommierten Kinderarzt, der auch ein Fachbuch über das Thema geschrieben hat, das ebenfalls zu diesem Ergebnis kam. Die Verletzungen können nur von einem Schütteltrauma herrühren. Die Familie hat dann selbst ein, nennen wir es Gegengutachten, bei einem ebenfalls renommierten Dresdner Mediziner in Auftrag gegeben, das zu einem anderen Ergebnis kam. Das Gutachten musste sie übrigens selbst bezahlen, ganz interessant, sodass am Ende 4 Expertisen, nennen wir es mal so, vorlagen. 3, wie gesagt, die davon ausgehen, das Kind starb an den Folgen eines Schütteltraumas, und eine Expertise, die sagte, es gibt auch eine andere mögliche Todesursache.
Das heißt, das ist gar nicht so eindeutig gewesen in dem Fall.
Sagen wir mal so, 2 Juristen, 3 Meinungen. In dem Fall waren es eben Ärzte. Ich muss sagen, für mich waren die Argumentationen der 3 Mediziner, die in Anführungszeichen für das Schütteltrauma sprachen, die waren sehr plausibel. Aber man hat auch dem Gegengutachter angemerkt, dass er Argumente hat, die die anderen nicht entkräften konnten am Ende. Es war dann zahlenmäßig 3-1, die für dieses Schütteltrauma sprachen, wobei die Richterin, die vorsitzende Richterin später sagte, dass sie nicht interessiert, ob 2 oder 3 für diese eine These oder dagegen sprechen, sondern sie überzeugen letztendlich nur Argumente.
Der Staatsanwalt hat also am Ende mehr oder weniger von dem Angeklagten abgelassen. Wie hat der Verteidiger denn argumentiert in der Sache?
Ja, der Verteidiger, der ja mit seinem Plädoyer nach der Staatsanwaltschaft, nach dem Staatsanwalt dran ist, der war zunächst einmal überrascht, weil er hatte sich natürlich darauf eingerichtet, dass der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe fordern würde wegen Totschlags oder Körperverletzung oder was auch immer. Und jetzt hat er für Freispruch plädiert. Damit war er sozusagen schon sein Argument entkräftet. Er hat sich natürlich der Forderung angeschlossen, Freispruch. Er hat ja von Anfang an gesagt, dass sein Mandant nicht auf die Anklagebank gehört und freigesprochen werden muss. Sein Mandant hätte das Kind nicht geschüttelt. Das war ja eben auch diese These, die der Gutachter dann vertreten hat. Der Gutachter hat gesagt, der kleine Junge ist möglicherweise, das war seine Erklärung für den Tod, an einer Aspiration von Säuglingsnahrung und Magensaft gestorben. Er hat das Ganze eingeatmet und daraufhin sei es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand gekommen. Darauf deuteten übrigens auch ein paar Zeugenaussagen hin, die von einer erheblichen Verschleimung des Säuglings sprachen. Schleim, Schleim, Schleim kommt nicht vom Schütteln, hatte der Gutachter dann gesagt. Das war so seine Hauptthese in dem Verfahren.
Es gab aber auch noch weitere Kritik an der Strafverfolgung. Warum das?
Ja, es gab schwere Vorwürfe, harte Vorwürfe, die ich auch selten in der Form gehört hatte, der Verteidigung an die Adresse des Gutachters und an die Adresse der Justiz, deren Expertisen seien katastrophal gewesen und hätten keinen wissenschaftlichen Anforderungen genügt. Und der Angeklagte sei viel zu schnell als Schuldiger sozusagen gebrandmarkt worden. Man hätte seine Argumente gar nicht richtig gehört. Also der Verteidiger des Angeklagten hat wirklich sehr, sehr scharfe Kritik an Justiz und Gutachtern geäußert.
Der Angeklagte ist dann letztendlich freigesprochen worden. Wie lautete denn die Begründung für das Urteil?
Ja, im Prinzip hat das fünfköpfige Gericht, die Kammer, hat so ein bisschen die Argumentation der Staatsanwaltschaft übernommen. Also auch das Gericht ging davon aus, dass der Angeklagte sehr wohl das Kind geschüttelt hat, was dieser immer verneint hat. Das muss man schon sagen. Er hat gesagt, ich habe es auf keinen Fall geschüttelt. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch die vorsitzende Richterin gehen davon aus, er hat das Kind geschüttelt, aber eben nicht aus Verärgerung oder um das Kind zu beruhigen, sondern auch da wieder analog zur Staatsanwaltschaft aus Panik in einer Notsituation heraus. Der wollte dem Kind also helfen und das ihm nicht schaden. Ja. Das Kind sei wahrscheinlich plötzlich leblos gewesen, bewusstlos, meinte auch die vorsitzende Richterin. Und der Vater habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als es eben zu schütteln. Und das, sagte auch die Richterin, ist nicht strafwürdig. Das können wir nicht bestrafen. Deswegen auch Freispruch am Ende durch das Gericht.
Du warst ja selber auch bei dem Prozess vor Ort. Für den angeklagten Vater und die Mutter war das sicherlich auch eine Erleichterung, oder, das Urteil?
Ja, das kann man schon sagen. Kurioserweise brach im Zuschauerraum schon Jubel nach dem Plädoyer des Staatsanwalts aus und da flossen auch Tränen. Da muss man sagen, dass im Zuschauerraum halt Freunde, Familie und so weiter des Angeklagten saßen. Die waren zahlreich da, die waren auch an jedem Prozesstag da. Die fingen an zu jubeln. Nur ist natürlich ein Plädoyer des Staatsanwalts nichts gleichzusetzen mit einem Urteil. Das kommt erst anschließend. Und ein Urteil kann immer auch völlig anders ausfallen als das Plädoyer des Staatsanwalts. Die haben also ein bisschen zu früh gejubelt. In dem Fall allerdings fiel das Urteil ja dann genauso aus wie die Forderung der Staatsanwaltschaft. Also auch das Gericht hat ja den Angeklagten freigesprochen. Da war der Jubel natürlich irgendwo grenzenlos. Und die Ehefrau des Angeklagten, die die ganze Zeit auch im Zuschauerraum saß, ist dann direkt zu ihrem Ehemann Richtung Anklagebank gelaufen und ihm in die Arme gefallen. Das war also schon ja, ein sehr emotionales Bild, was sich einem da geboten hat.
Der Angeklagte saß jetzt allerdings mehr als 5 Monate in U-Haft. Was passiert denn jetzt damit? Wird er dafür entschädigt?
Es gab ja an den Strafverfolgern, auch den Gutachtern von Seiten der Verteidigung, jede Menge Kritik, also wirklich harsche Kritik auch, von Fehlentscheidungen gesprochen und so weiter und dass die Ermittlungen frühzeitig hätten eingestellt werden müssen. Ich habe es eben angesprochen. Tatsächlich, der Mandant saß über 5 Monate in Untersuchungshaft. Mann, der sich nie irgendwas hat zu Schulden kommen lassen, muss man dabei sagen, nie irgendwie aufgefallen. Eine ganz reine Weste hat er, arbeitet als Maschinenbauer auch, hat also sehr guten Leumund und der sitzt dann plötzlich im Knast unter ja, Verbrechern. In der Nachbarzelle hat sich in der Zeit auch jemand umgebracht, hat er erzählt. Das war also schon ja, ein Martyrium, so hat es der Anwalt des Mannes später gesagt. Und wie sehr er heute noch darunter leidet, sein Mandant, sieht man daran, dass er immer noch in psychischer Behandlung ist. Natürlich auch wegen des Todes seines Kindes, aber eben auch wegen seiner Zeit in Untersuchungshaft. Jetzt konkret zur Frage. Er hat über 5 Monate gesessen, unschuldig, wie sich jetzt herausstellte. Und da hat ihm das Gericht ausdrücklich eine Haftentschädigung zugebilligt. Die Haftentschädigung, der Satz liegt derzeit bei 75 € pro Tag. Das kann sich ja jeder ausrechnen. Das wird dann ein niederer 5-stelliger Betrag sein, den er bekommt als Entschädigung. Das hört sich vielleicht viel an, aber ich glaube, keiner von uns würde tauschen und sich dafür ein halbes Jahr oder ein knappes halbes Jahr einsperren lassen. Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich das Minimalste, wie man so jemanden dann entschädigen kann.
Und seinen toten Sohn bringt es ja auch nicht zurück.
Genau.
Aber glaubst du, dass das neue Gesetz jetzt in Rheinland-Pfalz dabei helfen wird, in Zukunft mehr solcher Fälle aufzuklären oder überhaupt erst zu bemerken?
Vielleicht noch mal kurz zum Inhalt des neuen Bestattungsgesetzes, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben. Kinder werden ja jetzt in Rheinland-Pfalz was Neues bis zum 6. Lebensjahr sozusagen zwangsweise obduziert, wenn sie verstorben sind und die Todesursache nicht zweifelsfrei geklärt ist. Wenn ein Kind bei einem Autounfall ums Leben kommt, ist eben klar, es ist so tragisch, wie es ist, aber bei einem Autounfall ums Leben gekommen, dann muss es ja nicht mehr obduziert werden anschließend. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich gesagt, dass das Interesse an der Aufklärung von Tötungsdelikten bei Säuglingen und Kleinkindern höher liegt. Da Fremdverschulden wie etwa bei einem Schütteltrauma nur durch eine Obduktion eben zweifelsfrei festgestellt werden kann. Das ist eben die Begründung gewesen, warum man diese Obduktionspflicht für Kinder jetzt, Kleinkinder jetzt eingeführt hat. Verpflichtend ist aber auch eine zweite Leichenschau. Ich habe das auch schon gesagt, dass man sich das tote Kind schon nochmal anschaut, bevor man es obduziert, ob diese Obduktion denn wirklich nötig ist. Vielleicht nochmal konkret zur Frage, bringt das neue Gesetz was? Ich glaube schon, dass dadurch zumindest einige Schütteltraumata-Fälle entdeckt werden, die ohne Obduktion womöglich nicht entdeckt worden wären. Man hat das auch im aktuellen Fall ja gesehen. Die Rechtsmedizinerin hat in dem Prozess erklärt, wie gut sich eben bei der Obduktion typische Schütteltraumata-Verletzungen, also beispielsweise ein Brückenvenenabriss oder eine Netzhauteinblutung, erkennen lassen. Das sind eben Sachen, die sind bei anderen Untersuchungen offenkundig schwerer feststellbar. Von daher wird das Ganze schon etwas bringen. Und der ein oder andere Fall eines Schütteltraumas, der nicht entdeckt worden wäre, wird jetzt entdeckt werden. Das glaube ich schon.
Rolf, dir schon mal vielen Dank für die Infos.
Gerne.
Mehr zum Thema Säuglingsprozesse und anderen Fällen aus der Region Trier findet ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche.
Schreibt uns auch gerne per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.